Papa, es ist dir vielleicht nicht bewusst, aber ich beobachte dich. Ich beobachte die Dinge, die du tust. Ich beobachte, wie du die Menschen behandelst. Wie du mit mir und meiner Mama und meiner Schwester umgehst. Wie du dein Leben lebst, hat einen starken Einfluss auf mich. Wenn es für mich an der Zeit ist, einen Beruf zu wählen und für meine Familie zu sorgen, werde ich mich an deine Einstellung zur Arbeit erinnern. Die Zeit, die du mit mir verbringst, auch wenn wir nur einfache Dinge tun, gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. Es wird Zeiten in meinem Leben geben, in denen es mir schwerfallen wird, ehrlich zu sein. Ich bin mir dann vielleicht nicht sicher, was das Richtige ist. Aber ich werde mich daran erinnern, wie du für das eingestanden bist, was richtig war. Auch wenn du hättest wegschauen können. Entscheidungen, die du triffst, werde ich auch treffen. Bitte hab keine Angst davor, mir deine Schwächen und Fehler zu zeigen. Ich werde daraus lernen. Papa, hörst du mir zu? Ich beobachte dich. Ich beobachte, ob du wirklich das glaubst, was du über Gott sagst. Ich möchte, dass du mir den Weg zeigst. Gib mir Mut für die Herausforderungen in meinem Leben. Ich beobachte dich also, Papa. Jeden Tag.
Also es wurde ja ein Videoclip angesagt. Jetzt haben wir alle gut und aufmerksam zugehört. Und ich habe jetzt gerade schon zum Christian gesagt, das hilft uns, unser inneres Auge zu schärfen. Nicht? Es ist wirklich so, aus eigener Erfahrung, Kinder beobachten uns. Und vor allen Dingen, sie imitieren uns auch. Und das ist schon sehr spannend, zu sehen, wie wir wirklich eine Lebensbotschaft weitergeben, ohne überhaupt Worte zu gebrauchen. Weil wir beobachtet werden von den Menschen, die Gott uns wirklich anvertraut hat, unseren Kindern, und sie lernen von uns. Als wir das erste Lied gesungen haben, weiß ich nicht genau, was sie oder du wirklich gedacht hat oder haben. Das Lied war, Vater, ich komme jetzt zu dir, als ein Kind laufe ich in deine Arme. Und oft auch im Gebet wurde dieses Wort Vater sehr oft gebraucht, als wir eben Gott angesprochen haben. Für den einen ist es überhaupt kein Problem. Es ist ein positives Vaterbild, irgendwo in unserem Kopf verankert. Und wir sagen, ja, Gott ist wie ein Vater, sogar ein Papa, aber für die andere Person, vielleicht die hier in diesem Raum sitzt, ist Vater, das Vaterbild, nicht wirklich hilfreich. Sogar abstoßend. Am liebsten möchte man Gott gar nicht mit dem Vater, den man kennengelernt hat, in Verbindung bringen. Ich möchte heute mit dieser Predigt wirklich dafür werben, wenn diese Vaterbeziehung noch nicht da ist, dass sie oder du dich darauf einlässt, die Beziehung zum himmlischen Vater, der wirklich liebevoll, der wirklich großzügig, der wirklich barmherzig und gnädig ist, der wirklich einen guten Plan für dich, für ihr Leben hat, dass sie diese Beziehung eingehen. Jesus Christus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu dem Vater als nur durch mich. Und in Johannes 3 wird natürlich auch gesagt, dass jeder, der dieses Rettungsangebot, das Jesus bereithält, annimmt, dass er ewiges Leben haben wird, zu dem oder mit dem Vater zusammen. Ich habe gestern meinem Sohn, vierjährigen Sohn, gefragt, was soll ich den Leuten überhaupt erzählen? Ja, Vierjähriger, der sagt, Papa predigt. Und ich so, was soll ich den Leuten erzählen? Ich war gespannt wie ein Flitzebogen, was er jetzt wohl sagen wird. Ne? Und da kamen so einige lustige Sachen bei raus. Aber eine Sache, die hat mich schon sehr gefreut. Er hat gesagt, Papa sagt den Leuten, dass Gott mein Gott ist. Ja, und dann lächelt er da so dabei. Ich so, wow, das ist eine gute Botschaft. Die habe ich hier weitergegeben und damit könnte ich jetzt die Botschaft hier beenden und nach Hause fahren. Möchte ich aber nicht. Es hat mich wirklich gefreut, dass mein Sohn irgendwas mitbekommen hat, was wirklich fundamental wichtig ist, auch für sein Leben. Auch wenn er nicht alles versteht. Er hat gesagt, ich soll den Menschen sagen, dass Gott mein Gott ist. Und was das für Implikationen hat, darüber wollen wir natürlich sprechen. Glaube am Montag. Ich wurde informiert, dass einige Hauskreise in dieser Gemeinde sich verpflichtet haben, durch dieses Programm, durch diese Kampagne zu gehen, die jeden Einzelnen irgendwie nochmal motivieren soll, jeden Tag erinnern soll, dass Glaube nicht wirklich am Sonntag in der Kirche alleine stattfindet, sondern vielmehr am Montag, Dienstag, Mittwoch und die ganze Woche hindurch. Und an den Sonntagen, das ist ja jetzt der dritte Sonntag in dieser Kampagne, gibt es dann eben eine Impulspredigt und dann sind die Hauskreise eben damit beschäftigt, die Predigt, den Bibeltext vielleicht nochmal in die eigene Lebenssituation zu bringen, um gemeinsam in einem Hauskreis einzutrainieren, was es heißt, den Glauben am Montag wirklich zu leben. Wo es dann wirklich teilweise windig wird, stürmisch wird, wenn Sorgen da sind, wenn Probleme da sind, was hat der Glaube dann wirklich in meiner Situation, in meiner Angst zu tun? Was möchte Gott wirklich in meinem Leben verändern? Und ich kann euch nur beglückwünschen, dass ihr sie diese Kampagne, die gestartet worden ist, Glaube am Montag, mittragen. Und heute ist eben der dritte Sonntag. Ich glaube, letzte Woche ging es um Glaube im Beruf. Nicht? Jetzt ist eben das Thema dran, Glaube in der Familie. Ein Thema, wie ich am Anfang schon sagte, zu dem ich nicht hundertprozentig qualifiziert bin, zu sprechen, weil ich selbst ein Lernender bin. Aber, wie gesagt, ich möchte Sie mit auf diese Reise nehmen, auch Lernende zu werden, egal wo Sie jetzt gerade stehen. Wenn es um Erziehungsfragen geht, wenn es um die Beziehungen geht, die wir in der Familie haben oder zerbrochene Beziehungen, die wir in der Familie haben. Also mit der heutigen Predigt möchte ich wirklich einen Impuls geben, dass Lebensveränderung angegangen wird. Der erste Schritt vielleicht heute schon passieren kann. Wenn Sie keine Beziehung zu Gott haben, dann ist der erste Schritt auf jeden Fall der, dass wir Gott unseren Vater nennen können, dass wir wirklich unser Leben Gott anvertrauen. Wenn wir eine Beziehung zum Vater haben, ist vielleicht die Herausforderung heute, dass wir unser Denken verändern über das, was Gott über Familie und Erziehung denkt. Wir haben heute einen interessanten Text, den habe ich oder der wurde mir vorgegeben aus Epheser 6, 1-4. Und wir wollen den gleich auch nochmal gemeinsam lesen. Und heute in dieser Predigt geht es mir um zwei elementare Fragen, die in diesem Text wirklich aufgegriffen werden. Ganz einfach für jeden zu verstehen. Glaube in der Familie eben als Impuls. Zwei Fragen, um die wir uns hier kümmern wollen, die wir gemeinsam besprechen wollen, wo wir gemeinsam hören wollen, was sagt Gott mir? Nicht, was sagt Andi Wiebe mir oder was sagt mir ein Erziehungsratgeber, sondern was sagt Gott mir in seinem Wort? Die erste Frage, ganz einfach, was soll das Kind tun? Die zweite Frage, was sollen die Eltern tun? Oder noch spezifischer, was soll insbesondere der Vater tun? Und wir wollen uns diesen Fragen stellen. Gut, darf ich Ihnen eine kleine Aufgabe geben. Also ich bin immer dafür, jeden mit hineinzunehmen. Jetzt möchte ich, dass Sie sich eine Skala von 1-10 vorstellen. 1 wäre ganz schlecht und 10 wäre sehr gut, geht gar nicht besser. und dass sie sich selbst mal einen Wert geben. Ja, bei der Frage, wie ist ihre Beziehung zu den einzelnen Menschen in ihrer direkten Familie? Ich werde jetzt die erste Person nennen. Also 1 bis 10, versuchen Sie sich eine Zahl zu geben und sie dann meinetwegen auch zu behalten. Okay? Wie ist Ihre Beziehung auf einer Skala 1 bis 10 zu Ihrem Vater, jetzt gerade, wenn er noch eben am Leben ist? Welchen Wert würden Sie sich geben? Natürlich jetzt nicht laut sagen, das brauchen Sie nicht, aber stellen Sie sich mal gerade einen Wert vor. So, das Gleiche in der Beziehung zu Ihrer Mutter. Okay, die dritte Beziehung, die wir vielleicht kurz bewerten können. Oh. Wie ist Ihre Beziehung jetzt gerade, wenn Sie Kinder haben, zu Ihren Kindern? Wie würden Sie bewerten? Von 1 bis 10? Bei einigen war es so, ja, ich kann eindeutig eine Zahl geben. Es ist ausbaufähig, aber es ist gut, alles okay. Bei einigen ist so, oh, jetzt spricht er was an, das wollte ich eigentlich vergessen. Am Sonntagmorgen wollte ich ganz sicher nicht darüber nachdenken. Ich wollte zur Ruhe kommen und das bringt mich zur Unruhe, wenn ich wirklich so einen Wert wie 2 oder 3 angeben muss. Aber wie gesagt, ich möchte Sie einladen, ja, vielleicht heute den ersten Schritt zur Veränderung auch mitzugehen. Wenn das Wort Erziehung genannt wird, gibt es ja immer große Meinungen. Ja, oft in Fernsehsendungen, in Radiosendungen gibt es so Erziehungstipps oder sogar Hörertelefone, wo man eben anrufen kann und eben seine Meinung kundtun kann, wie wirklich Erziehung passieren soll. In Schule, ja, in der Familie. Und ich denke, jeder von uns hier hat eine Meinung über Erziehung, wie Erziehung passieren sollte. In meinem Leben bemerke ich, dass besonders die Opas und Omas von meinen Kindern eine eindeutige Meinung über Erziehung haben. Besonders meiner Kinder. Ja? Wenn es zum Beispiel um das Essen geht, wie man sich anziehen sollte und all die schönen Sachen. Ich erlebe aber auch, dass meine Nachbarin eine eindeutige Meinung über Erziehung hat und sie mir teilweise auch diese Meinung kommuniziert, wenn es um das Thema Kindergarten geht und so weiter. Vielleicht ertappen Sie sich auch, dass hier in der Gemeinde Sie eine ganz klare Meinung mal mitbekommen haben, dass ein Gemeindemitglied eine Meinung über Erziehung hat, die Sie so ein bisschen stört. Also jeder von uns hat eine Meinung über Erziehung, wie es idealerweise laufen sollte. Es gibt viele Erziehungsratgeber. Ja, ich habe das sogar in Amerika noch mal ein Jahr als Weiterstudium studiert. Pädagogik nennt man das, meinetwegen dann christliche Pädagogik. Es gibt viele Bücher und es sind eine der größten Margen im Buchverkauf, Erziehungsratgeber. Und heute werde ich uns vor die Frage stellen, wie gehe ich mit diesen Erziehungsratgeber um und wie bewerte ich sie? Sind sie wirklich bibelgemäß oder sind diese Erziehungsratgeber sogar genau das Gegenteil, was Gott eigentlich im Sinn hatte, wenn es um eine gesunde und heilende Beziehung in der Familie geht? Ich möchte wirklich, dass es klar wird, dass ich diese Botschaft auf der Bibel basieren möchte. Gott hat uns sein Wort dargelassen, um uns Richtung und Ausrichtung für unser Leben zu geben, um uns zu helfen, als Eltern, als Kinder, heilende Beziehungen, selbstlose Beziehungen wirklich zu leben. Und es sollte nicht nur einfach ein Erziehungsratgeber sein, sondern hier ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und der Schöpfer von uns selber, der uns sagen möchte, was er mit Beziehung im Sinn hatte. Und mit diesem Vorzeichen möchte ich dann jetzt wirklich auch an den Text gehen. Und darf ich Sie bitten, mit mir gemeinsam diesen Text auch laut vorzulesen. Epheser 6, 1 bis 3 und später kommt noch eben der vierte Vers dazu, den werden wir dann auch nochmal laut lesen. Okay, können wir den gemeinsam lesen? Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Gut, das ist eben unser erster Punkt, die erste Frage, die wir besprechen wollen. Und die Frage ist, Die erste Frage ist, was soll das Kind tun? Das Prinzip für uns, die Kinder sind ja jetzt weg im Kindergottesdienst, das Prinzip, das uns hier beschäftigt ist, ich als Elternteil muss wissen, wie sich mein Kind mir gegenüber verhalten soll. Und zwar verhalten soll in den Taten, was es tut, gehorsam zu sein, und aber auch in der Einstellung, was sehr, sehr wichtig ist, mit Ehren. Und wir werden uns darüber einige Gedanken machen. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Also, ich habe dann nochmal den Urtext so ein bisschen durchforscht habe das Wort gerade gehorchen angeschaut. Ich denke, das ist sehr, sehr hilfreich, wenn man dieses Wort eben versteht, wie es im Urtext geschrieben worden ist. Das heißt nichts anderes als eigentlich, dass die Vorsilbe ist unter und die Hauptsilbe ist dann eben hören. Unter hören. Das heißt eigentlich, also ich bin in einer Position, wo ich sage, da ist Autorität und ich höre es und tue es dann auch. Ja, ich befolge etwas. Ich befolge etwas. Und jetzt kommen wir wieder zu den ganzen Elternratgebern. Die ganze Literatur, die da ist. Die ganzen Sendungen, die wir sehen. Jeder Elternratgeber aufgrund des Wortes Gottes, der Gehorsam der Kindern ablehnt, ist genau das Gegenteil, was Gott will. Was Gott gedacht hat. Was passieren soll. Ja, wenn wir meinetwegen, da ist ein christlicher Verlag selbst drauf und wir sehen dann, ja, in der Erziehung ist es nicht ganz so wichtig, dass Kinder gehorsam lernen, dann können wir wirklich sagen, das ist genau das Gegenteil, was Gott im Sinn gehabt hatte. Kinder sollen lernen, in der Familie gehorsam zu sein, zu gehorchen, dieses Unterhören zu erlernen. Und das ist ein Training, kennen wir alle selber. Wir wollen alle egoistisch sein und wir wollen wirklich unser Ding durchziehen. Aber wir kennen das Leben selbst. Wir haben auf der Arbeitsstelle Vorgesetzte. Wir haben im Leben Menschen, die ja über uns zu bestimmen haben. Und wenn wir Gehorsam nicht gelernt haben, dann können Beziehungen nicht wirklich gelingen. Was mir jetzt aber hier in dieser im ersten Vers sehr, sehr gut gefällt, ja, gerade bei diesem Wort Gehorsam, das tun, was mir gesagt wird, ist diese Phrase in dem Herrn. Für das Kind, für mich als Kind, ich habe ja auch einen Vater, bedeutet es, dass ich weiß, ich soll gehorchen, aber ich weiß auch diese Kraft zu gehorchen. Kommt nicht aus mir heraus, aus mir alleine heraus, sondern ich habe eine Verbindung zu Gott, zu Jesus Christus, dem Herrn, der mir wirklich helfen möchte, in der Situation zu gehorchen. Wenn ich meinem Sohn Andy Matthew sage, bitte tu das und jenes, räum dein Zimmer auf, ist das nichts anderes als eine Einladung an Andy Matthew, Jesus Christus Glauben zu schenken. Jesus Christus zu vertrauen. Da wird das gelernt. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Gehorsam, nicht nur in diesem Kontext Drittes Reich, wo man blind gehorsam war von einem Verführer hinterher, sondern dass wir Gehorsam neu sehen, Gehorsam in dem Herrn. Als zweite Konsequenz für mich als Sohn ist es, auch wenn ich herrscherische Eltern habe, die über mich bestimmen wollen, die mich als Eigentum sehen, die mich als ihren Besitz ansehen, dass ich sage, ich gehorche dir, aber ich gehöre dem Herrn. Das ist extrem wichtig, ja, weil wir kennen es alle selber, dass gewisse Beziehungen in der Familie, Eltern, Vater-Sohn-Beziehung, teilweise genau davon geprägt sind, dass ein Diktat dort da ist und kein sinnvolles. Und in dieser Situation darf ich mich als Kind in einer Situation sehen, wo ich dem Herrn, in dem Herrn gehorchen darf. Und ich lerne es, Jesus zu vertrauen, dass er das Richtige gesagt hatte. Ich als Vater muss wissen, das ist das erste Prinzip, ich muss wissen, wie mein Kind sich mir gegenüber verhalten soll. Also ein Tipp, den ich hier weitergeben möchte, wenn Sie schon Vater oder Mutter sind, dass Sie das wirklich sehen, als eine tief geistliche Sache, wenn Sie Gehorsam einfordern von Ihrem Kind. Sie laden Ihr Kind ein, Jesus zu vertrauen in dem Herrn. Deshalb gefällt mir diese Phrase so sehr. Natürlich gibt es ja auch wirklich Beziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, die sehr, sehr schwierig sind, wo man teilweise sogar Eltern und Kindern trennen muss. Und das ist natürlich ein besonderer Fall, ne, wenn wirklich teilweise Vergewaltigung und so weiter stattfindet. Aber 99% der Zeit ist es doch so, dass die Kinder oder wir als Kinder egozentrisch sind. Und wir müssen es wirklich neu erlernen, den Wert des Gehorsams, der Anerkennung von Autorität wirklich zu erlernen. Denn das ist ein Vertrauensschritt Jesus Christus gegenüber. Wir gehen zum zweiten Vers hier. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Hier geht es um Ehre. Ich habe mich mit einem Kollegen unterhalten, da wo die Beziehung zu dem Vater nicht gut war, recht schwierig war. Und er sagte mir, Andi, ich habe echt eine schwierige Zeit damit, meinen Vater zu ehren. Ja, das, was er, wie er gelebt hat, das ist nicht wirklich nennenswert. Und es ist für mich wirklich eine emotionale Herausforderung, ihn wirklich zu ehren. Gleichzeitig sagt er, ich möchte es aber tun. Und ich glaube, wir haben alle Beziehungen, da wo wir sagen, diese Person, die kann ich nicht wirklich ehren. Ich denke, dass wir dort, wenn wir dieses Problem angehen, dass wir ganz aktiv Schritte machen, um unseren Vater und unsere Mutter zu ehren, dass wir einen reichen Schatz auspacken, der unser Leben wirklich bereichert. Ehren, was heißt das? Mal ganz konkret. Ich habe mir hier aufgeschrieben, es ist eine Anerkennung der Rolle, die die Eltern haben. Sie haben mich in die Welt gesetzt. Sie haben von Gott die Autorität bekommen, mich zu zeugen und mich dann aufzuziehen. Ob sie ihre Verantwortung dann wahrgenommen haben, das steht auf einer anderen Seite. Ein bekannter Pastor hat mal gesagt, auf Englisch, there are illegitimate parents, also es gibt Eltern, die nicht wirklich legitim sind in diesem Sinne. But there are no illegitimate children. Es gibt keine Kinder, die nicht legitim sind. Und gerade wenn wir an die ganze Situation denken, wo Frauen teilweise misshandelt werden, vergewaltigt werden, es entsteht ein Kind, dann wird es schon recht schwierig und sehr emotional. Und was heißt es in so einer Situation, in einer schwierigen Situation, den Vater, die Mutter zu ehren? Ich habe mir das mal vorgestellt, ich habe das sogar selbst erlebt, also mein Sohn geht gerade in den Kindergarten und ich hole ihn immer ab, so um 1.30 Uhr und manchmal schleiche ich mich so in diesen Kindergartenraum rein, ohne dass mein Sohn mich dann sieht. ja, oder hört, bemerkt. Und einmal habe ich ihn doch erwischt, wo er seinem Freund, dem Jerome, etwas Gutes über den Papa erzählt hat. Ja, und Andy, der wusste nicht, dass ich eben da bin. In dieser Situation, wow, ich habe mich sehr, sehr geehrt gefühlt. Keine Frage. Wenn ich mir vorstelle, dass mein Sohn wirklich etwas aus seinem Leben macht, um Menschen zu helfen, ja, ganz konkret zu helfen in Gottes Namen, wenn ich mir dann vorstelle, er steht für ein Projekt, er kämpft dafür, dann ich als Vater, es erfüllt mich wirklich mit Stolz und Zufriedenheit und Freude, wenn so etwas passiert. Und viele von Ihnen haben das ja auch erlebt, dass ihr Kind vielleicht etwas ganz Besonderes geleistet hat und es hat sie geehrt. Für uns als Kinder bedeutet es wirklich, dass wir gute Taten tun und vielleicht unseren Vater, unserer Mutter mal davon eine Notiz geben, was Gott durch unser Leben tut. Das ehrt unsere Eltern. Ich habe in der vergangenen Woche meinem Vater eine Postkarte geschickt. Gestern hatten wir ein wunderbares Gespräch als Predigtvorbereitung, wo ich ihm nochmal gedankt habe, dass er eben mein Vater ist, dass er diese Rolle wirklich wahrgenommen hat. Ja, auch mein Vater war fehlerhaft. Es war nicht die perfekte Beziehung, ganz sicher nicht. Aber ich habe ihm gedankt und dadurch wurde mein Vater wirklich geehrt. Und ich habe mir das wirklich auch ins Stammbuch geschrieben, dass ich das ganz offiziell und offensiv auch betreiben möchte, über meine Eltern in Ehre zu sprechen. Die guten Taten, die ich tue, die Gott durch mich tut, dann auch weiter meine Eltern davon zu informieren, ihnen das weiterzugeben. Einfach als Dankeschön, um meine Eltern zu ehren. Ich weiß nicht, was es jetzt für Sie, für dich in dieser Woche Glaube am Montag bedeutet. Den Vater, die Mutter zu ehren. Ich weiß nicht, was es bedeutet, wenn Sie jetzt darüber nachdenken, an Ihr eigenes Kind vielleicht denken, wie bringe ich meinem Sohn, meiner Tochter es wirklich bei, mich, Papa und Mama zu ehren. Das sind ganz konkrete Ideen, die wir tun möchten. Also ich möchte gleich auch noch mal einige Anstöße weitergeben, ganz praktischer Natur, die wir vielleicht tun können. Also, in diesen drei Versen, die wir hier gesehen haben, geht es ja eigentlich um nichts anderes, dass wir in der Familie, wenn sie so da ist, Vater, Mutter, Kind, Patchwork-Familie, alleinerziehende Mutter, alleinerziehender Vater, wie auch immer. Es geht eigentlich darum, um das Verhalten des Kindes und die Einstellung, dass das Kind lernt, in der Familie gehorsam zu sein, Autoritäten anzuerkennen. Eine Vorbereitung für das Leben, eine Vorbereitung wirklich darum, sich selbst nicht als Zentrum des Universums zu sehen. Als zweiten Punkt, das, was das Kind in der Familie lernen sollte, ist ja diese Freude zu spüren, wirklich emotional zu spüren, die kommt, wenn man das Richtige tut. Wir haben hier im ersten Vers gesehen, denn das ist recht, das ist richtig in den Augen Gottes, das ist richtig. Und wenn das Kind wirklich spürt, dass es das Richtige tut, dann kommt Freude. Und da bei uns in der Familie feiern wir das wirklich. Also da wird ein großer Klabauk drum gemacht. Ja, wir feiern es wirklich. Teilweise gibt es natürlich dann auch Schokolade und Bonbons, keine Ahnung was. Aber es wird hervorgehoben. Du machst das Richtige. Du tust etwas Gutes. Du ehrst Vater und Mutter. Und wir wollen in der Familie es wirklich lernen, diese Freude wirklich zu spüren und zu feiern. Das, was Kinder in jeder Familie lernen sollten, und das ist hier der letzte Vers in diesem Abschnitt, dass, wenn wir das Richtige tun, unseren Eltern gehorchen, sie in Ehre halten, dass ein Segen darauf ist. Ein Segen, der direkt von Gott kommt. Und hier muss ich Ihnen wirklich sagen, es ist recht schwierig, den eigentlichen Sinn hier rüberzubringen, was es wirklich bedeuten kann. Aber ich glaube, jeder würde unterschreiben, dass, wenn man das Richtige tut, sich nach Gottes Maßstäben ausrichtet, dass es einen Segen bringt, der qualitativ ist, ein qualitativ gutes Leben, weil Beziehungen zu den Eltern machen kaputt. ein qualitativ gutes Leben, wenn man das Richtige tut. Das ist ein Segen Gottes. Und hier, und das ist für mich die Schwierigkeit auch in der Predigtvorbereitung gewesen, ein quantitatives, ein langes Leben. Ich lese das gerade nochmal vor. Damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Als ich ein Teenie war, dann ist einer unserer Teenie-Leiter, der war gerade verlobt, sehr plötzlich verstorben. Er war gerade in der Verlobungszeit und es hat uns wie ein Blitz getroffen. Und diese Frage, die haben wir wirklich gestellt. Wir wussten, dass damals der Peter eine sehr gute Beziehung zu seinen Eltern hatte. Sehr, sehr gute Beziehung. Und das mit dem quantitativen, langen Leben hat da ja nicht wirklich hingehauen. Diese Frage möchte ich Ihnen auf jeden Fall weitergeben, im Hauskreis zu diskutieren. Ringen Sie dort um eine Antwort. Wir haben als Freundeskreis darüber wirklich gesprochen. Wie ist das? Wir versuchen, unseren Eltern zu gehorchen. Wir versuchen, sie in Ehre zu halten. Und dann kommt so etwas dabei rum. Und das möchte ich Ihnen wirklich als Gedankenimpuls weitergeben. Also, diese drei Sachen sollte das Kind, was soll das Kind tun? Die erste Frage, in einer Familie lernen. Gehorsam in der Familie muss eintrainiert werden. Es muss gesehen werden, welcher Sinn, welcher Zweck dahinter steht. Zweitens, das Kind soll die Freude spüren, was es bedeutet, wenn es die richtige Sache tut. Als ich diese Postkarte meinem Vater geschickt habe und diese Zeilen mal wirklich niedergeschrieben habe, vielen Dank, dass du mein Vater warst, dass du und so weiter. Eine Freude hat mein Herz wirklich erfüllt. Das ist eine gute Sache. Das soll das Kind spüren. Und das Kind soll auch sehen, dass es ein Segen gibt, etwas Gutes eben bewirkt, wenn wir Gottes Wort wirklich befolgen. Jetzt, wenn wir hier sitzen, es trifft nicht auf alle zu, aber was heißt es für mich praktisch für den Alltag? Als Kind, was könnte ich als Kind machen? Wie kann ich in dieser Woche, Montag beginnt schon in einigen Stunden, Dienstag kommt auch, wie kann ich in dieser Woche meine Eltern, wenn sie noch da sind, aber auch verstorbene Eltern kann man ehren. Wie kann ich meine Eltern ehren und ihre Autorität anerkennen? Mit meiner Frau haben wir uns da ein bisschen mal ausgetauscht, was man mal ganz praktisch machen könnte. Und das möchte ich Ihnen auch einfach mal weitergeben. Und vielleicht treffen Sie eine Entscheidung. Ja, ich werde heute Nachmittag zum Beispiel meine Eltern anrufen und ihnen mal zuhören. Oder ich werde sie um einen Rat fragen. Oder ich werde Ihnen erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat oder im Leben meiner Kinder getan hat. Vielleicht ist dieser Telefonanruf sehr, sehr dringend und notwendig, weil es schon viel zu lange her ist, dass das letzte Gespräch da war. Was bedeutet es vielleicht für mich als Vater und Mutter, und das ist besonders meine Lernsituation, wie kann ich ganz konkret meinem Kind helfen, gehorsam zu lernen? Und hier kommt das Video, das wir am Anfang nicht gesehen haben, aber vor unserem inneren Auge gesehen haben. Mein Vorbild. Wenn ich meiner Frau gehorsam bin, es vorlebe und den Müll mal rausbringe, Schatz, kannst du den Müll rausbringen? Und das tue ich. Dann schauen meine Kinder, aha, er lebt gehorsam. Und in der Küche ist meine Frau der Chef. Ja? Also da heißt Autorität. Aber noch viel mehr, wenn ich über meinen Chef rede, über meine Vorgesetzten rede. Die Kinder hören zu. Im Volleyballverein meinetwegen. Wie ich mit meinem Trainer, über meinen Trainer spreche. Die Kinder hören zu und sie können ganz praktisch lernen, von mir lernen, was es heißt, gehorsam auszuleben, Autorität anzuerkennen. Und nochmal, das ist jeweils immer eine Einladung, Jesus Christus zu vertrauen, in Jesus Christus, als Single. Vielleicht, wie kann ich Eltern in ihrem Erziehungsauftrag unterstützen? Und da möchte ich das auch hier so weitergeben. Bitte betet besonders für die jungen Familien. Wir brauchen das Gebet. Wir brauchen eure Unterstützung, wenn sie Single sind, wenn du Single bist. Das ist nicht nur einfach so dahergesagt. Es gibt Situationen, wo man als Elternteil nicht mehr weiter weiß, wo man sich wirklich Hilfe und Energie verspricht. Und da sind Gebete elementar wichtig. Vielleicht ist es heute dran, dass ein Single die Augen mal öffnet und sagt, eigentlich diese Familie liegt mir schon länger am Herzen. Und dass heute Nachmittag ein Gebet aufgeschrieben wird und per E-Mail versendet wird an diese Familie als Ermutigung. Nicht als Ratgeber alleine, darum geht's nicht. Ich denke, wir haben in diesem Erziehungsauftrag, besonders in unserer heutigen Gesellschaft, eine riesige Verantwortung, wo wir so viele zerbrochene Familien sehen. Ich habe heute Morgen im Radio allein gehört, dass 2,6 Millionen Kinder in Deutschland von eben 82 Millionen, 2,6 Millionen Kindern jetzt gerade in Familien aufwachsen, wo eine oder zwei der Eltern drogenabhängig oder alkoholabhängig sind und im schwersten Grade. Wir haben eine Gesellschaft, die sehr zerstört ist. Und wenn wir sagen, die Familie ist die Zelle der Gesellschaft, dann gibt es wirklich größere Probleme. Lasst uns wirklich in unsere Verantwortung wahrnehmen, dass wir wirklich es lernen, gehorsam zu sein, dass wir es lernen, unsere Eltern zu ehren und dass wir es wirklich erleben, dass Gott ein gutes Leben schenkt und auch ein langes Leben schenkt. Wir wollen zu der zweiten Hauptfrage kommen. Die wird jetzt etwas kürzer sein. Und ich möchte Sie nochmal einladen, mit mir gemeinsam diesen vierten Vers zu lesen. Okay? Also, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn. Also, wir laden die Kinder ein, selbstlos zu leben. Jetzt ist es an uns, Vätern besonders, die hier sitzen, selbstlos zu leben. Aber es geht noch darüber hinaus. Das, was hier gesagt wird, gilt nicht nur für die Väter, es gilt auch für die Eltern insgesamt. Wir sollen es lernen, selbstlos zu sein. Und nochmal, aus der Kraft des Heiligen Geistes, aus der Kraft Gottes heraus, wollen wir es lernen. Das Prinzip hier jetzt ist, nicht ich soll wissen, wie sich mein Kind mir gegenüber verhalten soll, sondern ich soll jetzt aufgrund des Wortes Gottes, ich soll wissen, wie ich mich dem Kind gegenüber verhalten soll. Väter und Mütter sollen also gemeinsam diesen Auftrag wahrnehmen. Und hier in diesem Vers sehen wir eine Sache, die wir nicht tun sollen und eine Sache, die wir tun sollen. Ich weiß nicht, ob Sie diese Illustration schon kennen. Wenn ich Sie jetzt bitten würde, sich einen blauen Elefanten vorzustellen, ja, der ist jetzt da im Kopf, und Sie jetzt bitten würde, diesen blauen Elefanten unbedingt zu vergessen, dann werden Sie wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Also, ja, in diesem Vers sehen wir eine Sache, die wir nicht tun sollen. Aber, um das in Balance zu bringen, wir sehen auch eine Sache, die wir tun sollen. Jetzt stellen Sie sich mal eine rosa Maus vor. Die ist da und der blaue Elefant ist weg. So ähnlich ist das genau hier in diesem Vers zu verstehen. Eine Sache sollen wir nicht tun und wir sollen uns ausstrecken, das Richtige zu tun. Und das möchte ich jetzt mit Ihnen gemeinsam sehen. Diese Aufforderung, die Paulus hier den Ephesern weitergibt, Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, war total radikal. Damals in der römischen Gesellschaft besonders war es so, dass der Vater in der Familie der absolute Herrscher war. Da war das tatsächlich so, dass er der Herr war. Herr sogar über das Leben. Er konnte von heute auf morgen einfach sagen, mein Sohn, du bist nicht mehr Teil meiner Familie, und er konnte diesen Sohn als Sklaven verkaufen. Oder sehr oft war das auch Sitte, dass man das neugeborene Baby zum Vater gebracht hat, es auf den Boden zu seinen Füßen gelegt hat, und wenn der Vater das Kind aufgenommen hat, wurde das Kind Teil der Familie. Wenn er das Kind einfach liegen gelassen hat, dann wurde das Kind verkauft oder verstoßen aus der Familie. Und so einen Satz, den Paulus hier schreibt, das war total radikal in der Gesellschaft. Es hat sich glücklicherweise schon verändert, aber es ist eben sehr interessant. Das ist eben nicht biblisch, dass der Vater so ein Herrscher in der Familie ist. Hier wird der Vater herausgefordert, aber auch die Eltern insgesamt herausgefordert, die Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Also, es stellt sich die Frage, was treibt die Kinder zum Zorn? Man könnte es natürlich auch im Neudeutsch sagen, was entmutigt die Kinder so stark, ja, dass sie sogar anfangen, den Vater zu hassen, sich selbst zu hassen, das Leben zu hassen. Ich habe mir mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich bei mir selber auch beobachtet habe, wenn ich mit meinen Kindern umgehe. Es ist oft so, dass mein Sohn jetzt schon unsicher wird, teilweise sogar wütend wird, glaube ich, wenn er keine klaren Grenzen sieht. Das eine Mal habe ich es durchgehen lassen, das andere Mal schon viel vorher abgestoppt und eindeutig reagiert. Und die Grenzen waren nicht klar für ihn. Eine zweite Sache, glaube ich, die Kinder zum Zornreiz, ist eine inkonsistente Bestrafung. Ja? Ich meine jetzt nicht wirklich körperliche Zucht, darum geht es gar nicht, sondern eine Konsequenz einer Tat. Ja, das Kind merkt, also so geht's nicht. Ich spüre eine Bestrafung. Da, wo wir mal sagen, okay, jetzt will ich das durchziehen, das Kind soll Konsequenzen lernen und sehen, dass Konsequenzen da sind. Das andere Mal, die gleiche Sache passiert, meinetwegen die Wortwahl der Mutter gegenüber war überhaupt nicht korrekt, dass wir einfach das durchgehen lassen als Väter, weil wir sagen, ich habe keine emotionale Kraft mehr. Oder ich möchte einfach, dass mein Junge mich mag. Das reizt die Kinder mit der Zeit wirklich zu Wut und zu dem Zorn. Wir sind hier aufgefordert, unsere Kinder nicht zum Zorn zu reizen. Oder eine unausgewogene Kritik. Ja, die ganzen Imperative, ich habe das mal angefangen zu zählen, wie viele Imperative ich dann meinem Sohn gegenüber losschmettere. Das ist recht schwierig. Tu das, tu jenes, immer auch mit dieser Kritik, das war nicht richtig, was du jetzt gemacht hast. Und hier ist es sehr, sehr wichtig, dass wir Kritik mit Lob und Anerkennung in eine Balance bringen. Und in der Wirtschaft, das habe ich mal in einem Kontext gehört, gibt es so eine Faustregel, für einen Kritikpunkt soll es 10 Lobeshymnen geben oder 10 Anerkennungspunkte, um das in eine Balance zu bringen. Kennen wir ja vielleicht alle selber. In der Familie ist das 10-fach mal wahr. Für einen klaren Kritikpunkt meinem Sohn gegenüber muss ich mir wirklich überlegen, wie kann ich meinen Sohn wirklich ermutigen, ihn fördern, das sehen, was er wirklich gut tut oder meiner Tochter gegenüber. Das, was die Kinder wirklich zum Zorn reizt, ist eine unausgewogene Kritik. Oder, und das sehen wir gerade in diesen Tagen, unvernünftige Forderungen. Das habe ich selbst als Volleyballtrainer erlebt, dass Eltern ihre Kinder zu mir ins Training geschickt haben und dachten also, mein Sohn, meine Tochter, ich hatte beide Mannschaften da, wird zu einem Profisportler. Und die Anlagen waren gar nicht da. Das sind unvernünftige Forderungen, die man oft dem Kind einfach weitergibt. Die treiben das Kind wirklich zum Zorn. Jetzt mal viel konkreter, in diesen Tagen gab es Zeugnisse. Manche oder wir haben oft natürlich den Wunsch oder die Forderung, dass unser Kind einen Abischnitt von am besten 1-0 hat, die besten Zeugnisse hat. Weil vielleicht ist das Kind nicht wirklich akademisch begabt. Ja, es ist gut, die Kinder zu fordern, aber eben keine unvernünftigen Forderungen zu stellen. Das macht Kinder wirklich kaputt. Wir reizen sie so wirklich zum Zorn. Und da ist sehr, sehr viel Weisheit auch gefragt. Luther selbst hat gesagt, dass er von seinem Vater zu stark gefordert wurde. Und er dort auch wirklich ja, einen inneren Zerbruch erlebt hat, im negativen Sinne, den er nie wirklich verarbeiten konnte. Und das, was besonders die Väter natürlich betrifft, besonders extrovertierte, unverarbeitete oder unverdiente Wutausbrüche. Wenn wir von der Arbeit nach Hause kommen, auf der Arbeitsstelle hat nicht alles so geklappt. Es gibt eine einen unverdauten Zorn. Und dann kommen wir in eine Situation mit unserem Kind und wir lassen alles raus. Und das passiert uns Vätern öfter wahrscheinlich als den Müttern. Und das treibt die Kinder wirklich zum Zorn. Und hier ist dann eben die Forderung, dass wir es nicht tun sollen. Als Väter, als Eltern, unsere Kinder zum Zorn zu reizen. Was sollten wir denn tun? Jetzt denken wir an diese lila Maus oder Rosa Maus, wie auch immer. Was sollen wir positiv tun? Ich denke, da fängt es natürlich ganz gut an bei der Bitte um Vergebung unseren Kindern gegenüber. Und das ist eine Disziplin, der ich mich immer wieder stelle, dass ich mich bei meinem Kind aufrichtig entschuldige und es versuche wirklich zu lernen, es gut rüberzubringen, nicht nur als Floskel. So, und jetzt wollen wir den zweiten Teil hier nochmal sehen. Sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Zucht heißt eigentlich so vom Wort her nichts anderes als so Unterweisung oder Erziehung. Das griechische Wort ist sowas wie Pädagogik. Ja, Päda ist dann eben schon mal das Kind mit dabei. Paideia heißt das. Also wir sollen das Kind trainieren. Und da hilft mir das Bild als Volleyballtrainer sehr. Also ich habe das jahrelang mit großem Vergnügen gemacht. Zurzeit habe ich eine Pause eben eingelegt. Es ist so, dass die Kinder oder die Jugendlichen zu mir ins Training gekommen sind, 2 oder 3 Mal die Woche. Und ich ihnen dann versucht habe, Volleyballspielen beizubringen. Aber daran sollte es nicht enden. Ich wollte, dass sie besser Volleyballspielen lernen und dass sie die ersten Spiele gewinnen auch. Und sie sind dann zusammengekommen und ich habe ihnen erzählt, wie das Spiel läuft, wie verschiedene Spieltaktiken, wie auch immer, funktionieren. Das haben sie gehört. Aber hier, Zucht meint noch etwas mehr. Danach habe ich meinen Volleyballspielern gesagt, so, jetzt nehmt euch mal alle einen Ball und ihr macht jetzt mal genau das, was ich euch gerade gesagt habe. Und dann wurde meinetwegen ein gewisser Spielzug gemacht. Ja, den haben wir dann gesehen. Und der ist nicht perfekt gelaufen, natürlich nicht. Das musste man ja eintrainieren. Und dann kommt hier der zweite Punkt für mich als Volleyballtrainer dran. Danach habe ich gesagt, Time out, kommen alle wieder zusammen. Ihr habt den Spielzug, den Angriff jetzt sehr gut gespielt, aber er war jetzt nicht perfekt. Ich werde euch jetzt Korrektur geben. Ja, ihr müsst schneller loslaufen, der Ball muss schneller laufen und so weiter. Und dann haben wir diese Übung wiederholt. Genau so oder so ähnlich sollte es im besten Falle in unserer Familie laufen. Wenn es um das geht, was Gott wichtig ist. Dass wir unsere Kinder immer wieder einladen zu einem Volleyballtraining und sagen, wir reden darüber, was die Bibel sagt, wir trainieren es gemeinsam ein, wir machen Fehlerkorrektur und fangen wieder vorne an und wir lernen gemeinsam. Genau das ist das, was Paulus hier ausdrücken wollte. Es geht also darum, zu sehen, was ist Gott wirklich wichtig? Und da ist es, ich denke, in ihrer Gemeindestrategie wunderbar aufgezeigt. Ne? Ich habe das mal gesehen, dass sie lernen wollen, wie man Teil von Gottes Familie wird, dass sie lernen wollen, wie kann ich den Missionsauftrag in dieser Welt umsetzen, dass sie lernen, wie kann ich es lernen, Beziehungen zu knüpfen und Beziehungen auch zu leben, wie kann ich es lernen, Menschen ganz konkret zu helfen und Gott zu ehren. Das bedarf eines Trainings. Das geschieht hier in dieser Gemeinde, das ist super gut. Ja, verschiedene Kinderprogramme, wie auch immer. Aber da, wo es am besten funktioniert, ist nun mal die Familie. Mit Vater, Mutter und Kindern im besten Fall. Wenn es natürlich eine alleinerziehende Mutter ist, dann muss sie einen großen Schuh anziehen. Sie wird es mit Gottes Hilfe auch machen. Aber wir dürfen uns dem nicht entziehen. Ich habe hier mal 3 verschiedene Bilder aufgebracht, die darstellen sollen. Wir als Eltern sollen ja eine Umgebung schaffen, die gut ist für die Kinder, um zu lernen in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn eben zu wachsen. Zu lernen, wirklich als Christen zu leben, Jesus kennenzulernen, Jesus zu dienen und Jesus zu verherrlichen. Oft ist es so, dass wir in unserer Familie, ja, und da muss ich mir immer so ein Ausrufezeichen davor bringen, dass wir eine Umgebung schaffen, die so ein bisschen verwahrlost ist. Das erste Bild, verwahrlost. Wir stellen uns vor, wir sind Gärtner, wollen eine Tomatenpflanze wachsen lassen und wir würden so einen Ackerboden dort nehmen. Keine gute Erde, Disteln sind dort und Das Kind in dieser Situation kann nicht wirklich wachsen. Physisch vielleicht schon, geistlich vielleicht nicht. Wir sagen dem Kind einfach, du kannst zu Hause bleiben, wir nehmen es nicht mit zum Gottesdienst, wir bringen sie nicht in Gemeinschaft mit anderen, wir zeigen ihnen nicht wirklich, was gute Taten sind und so weiter. Kann oft so eine Umgebung sein, die dem Kind wirklich schadet, in diesem Sinne geistlich zu wachsen. Wir können die Kinder nicht dazu, wir sind dafür nicht verantwortlich, dass unsere Kinder wachsen. Aber wir sind dafür verantwortlich, eine Umgebung zu schaffen. Die zweite Umgebung wäre so ein Gewächshaus, wo alles perfekt ist. Es gibt kein Böses in der Welt. Die Pflanze kann gut wachsen. Wenn man diese Pflanze aber außerhalb des Gewächshauses irgendwo einpflanzen würde, würde sie sofort eingehen. Das ist eine weitere ungesunde Umgebung. Wir sollten es auch lernen, die Kinder mit hineinzunehmen, über das Böse in der Welt zu sprechen, denn eines Tages ist es dann soweit. Eine dritte Umgebung wäre vielleicht so eine Bonsai-Umgebung. Da, wo wir die Wurzeln des Kindes immer wieder beschneiden, damit das Kind genauso aussieht, wie wir uns das vorgestellt haben. Es gibt Menschen, die arbeiten teilweise 20, 30 Jahre an so einem Bonsai-Baum. Es gibt in Bonn sogar einen Bonsai-Club. Ja, ich habe mir das so ein bisschen mal angeschaut. Hier geht es wirklich darum, dass es eine ungesunde Umgebung ist, weil Gott hat eine Mission in das Leben des Kindes programmiert. Gott hat etwas mit diesem Kind im Sinn. Es geht nicht darum, dass wir das Kind genau nach unseren Maßstäben zurechtstutzen. Also, es geht darum, dass wir eine Umgebung schaffen, wo das Kind wirklich an unserem Vorbild und mit uns gemeinsam lernt, Gottes Arbeit in dieser Welt zu tun, Gott besser kennenzulernen, Gott zu ehren, Gott lieben zu lernen. Gut, in diesem Sinne bin ich jetzt durch mit dieser Predigt. Ich wollte Ihnen noch dieses eine Bild zeigen als Abschluss. Dieses Bild stammt von einem gewissen Benjamin West, einer der ersten bekannten amerikanischen Maler, der dann später in London gelebt hat. Er hat immer folgende Geschichte über sein Leben erzählt. Einmal, er war ein kleiner Junge, er sollte auf seine kleine Schwester aufpassen. Und das hat er auch getan. Die Mutter ist dann weggegangen. Und in dieser Zeit hat dieser Benjamin Tintenfässer gefunden. Diese Tintenfässer hat er dann genommen und hat versucht, seine kleine Schwester Sally zu malen. Und natürlich als kleiner Junge, die Tintenkleckse waren überall verstreut und er hatte dann eben sein Kunstwerk dort vollbracht. Als die Mutter wiederkam, sah sie dieses ganze Durcheinander, aber die Mutter hat in dieser Situation sich zu diesem Benjamin West heruntergekniet, hat das Blatt Papier genommen, das er so kunstvoll kreiert hatte, hat es angeschaut und hat gesagt, ja, das sieht aus wie Sally. Danach hat sie das Papier niedergelegt und ihm einen Kuss gegeben. Und Benjamin West sagte, dieser Kuss meiner Mutter hat mich zu einem Maler gemacht. Ja, hier sehen wir zum Beispiel ein Kunstwerk. Heute wäre es vielleicht an der Zeit, dass wir unseren Kindern wirklich eine ähnliche Erfahrung ermöglichen. Dass wir sie wirklich ermutigen, ihren Weg zu gehen. Dass wir sie ermutigen, das Potenzial, das Gott in sie hineingelegt hat, wirklich zu entfalten. Dass wir sie ermutigen, Gehorsam und Ehrerbietung gegenüber Autoritäten wirklich zu leben. Dass sie es lernen, wirklich den Segen, den Gott in diesem Prinzip verborgen hat, zu erleben und zu genießen. Und das wünsche ich mir persönlich als junger Familienvater und wünsche ich Ihnen auch sehr persönlich für Ihr Familienleben, wie es dann auch immer aussehen mag. Ich möchte Sie wirklich jetzt auch einladen, ich möchte für Sie beten, dass Gott Sie in Ihrer Lebenssituation, in der Sie gerade sind, ganz tief berührt und Sie wirklich bewegt, das Richtige zu tun. Amen.